ARD Sounds.
Moin, willkommen zu einer neuen Folge und zum Wochenstart. Ich bin Maike Nielsen und wenn es euch so geht wie mir, dass ihr einerseits gern auf euren Social-Media-Kanälen unterwegs seid, andererseits aber auch denkt, irgendwie nicht okay, dass wir US-amerikanische und chinesische Internetplattformen mit unseren Daten füttern, dann haben wir gleich eine Geschichte für euch. Außerdem, wie Vermieter in Hamburg auf steigende Preise reagieren und die Weströhre des alten Elbtunnels ist endlich fertig saniert. Wir haben heute den 4. Mai.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Ja, wer sich dafür interessiert, wie Botschaften auf digitalen Plattformen gut ankommen, der ist diese Woche bei uns in der Stadt goldrichtig. Denn morgen startet das OMR-Festival in den Messehallen. Und mit dabei sein werden wieder neben vielen digitalen Marketingstrategen auch wieder etliche internationale Stars. Was aber, wenn man eine tolle Message hat, die man aber nicht auf chinesischen oder US-amerikanischen Plattformen mit fragwürdigem Algorithmus platzieren will? Das war ja heute Thema auf einer anderen digitalen Messe in Hamburg, der Tomorrow. Und mit dabei als Speakerin ist Martina Behrens von der Hamburger Joachim-Herz-Stiftung und die setzt sich unter anderem für Klimaschutz und Fachkräftesicherung ein. Frau Behrens, warum ist es Ihnen denn so wichtig, auf einer kleineren Plattform mit weniger Reichweite unterwegs zu sein?
Weil Reichweite nicht die einzige Währung ist, sondern Qualität im Dialog mit unserer Community, das ist für uns ganz wichtig. Wir sind eine große Hamburger Stiftung, die Wissenschaft, Forschung und, Sie haben es gesagt, berufliche Bildung fördert. Und die Wissenschaftscommunity ist tatsächlich auf dieser kleineren Plattform, über die wir vielleicht gleich noch ein bisschen sprechen werden.
Stiftung.social heißt die, ne?
Stiftung.social, genau.
15 weitere deutsche Stiftungen haben sich ja jetzt auf dieser Plattform versammelt, insgesamt 6 aus Hamburg. Was genau soll auf dieser Plattform passieren?
Das ist ein eigener Server, Instanz heißt das in diesem Mastodon-Kosmos. Das ist ein dezentrales Netzwerk, Mastodon, so müssen Sie sich das vorstellen. Das ist auch ein Social Network, das Ganze, funktioniert aber völlig anders, weil es eben nicht einem großen Tech-Unternehmen gehört, sondern man kann mit einer eigenen sogenannten Instanz an den Start gehen. 42.000 andere sind auch schon dort. Und wir Stiftungen haben uns zusammengeschlossen, weil wir auch einen Baustein zu einer eigenen digital souveränen Infrastruktur beisteuern wollen und haben eben gesagt, wir sind eine eigene Branche, wir sind Stiftungen, wir bauen einen eigenen Server auf, wo wir auch weitere Stiftungen einladen, um von dort aus in dieses sogenannte Fediverse zu kommunizieren.
Fediverse ist so eine, glaube ich, so eine Wortschöpfung aus Federal und Universe,
würde ich sagen. Ja, genau.
Okay, und da sind dann die Daten auch besser geschützt.
Absolut. Ist europäisches Datenschutzrecht, ne? Ist auch eine europäische Open Source Technologie. Das ist auch nicht uninteressant.
Und mit europäischen Plattformen wollen Sie an die Grundidee anknüpfen, wieder ein freies Internet für alle zu schaffen. Nicht eins, das in der Hand einiger weniger Milliardäre liegt. Ist ein ganz schön hehres Ziel.
Ja, das ist ein hehres Ziel, aber Sie wissen, das ganze Thema digitale Souveränität geht ja in den Medien gerade rauf und runter. Betrifft nicht nur Social-Media-Kommunikation, aber das ist im Moment gerade heute das Thema auf der Tomorrow. Aber es betrifft ja alles Mögliche. Von Zahlungsdiensten über die Software, mit denen wir in den Büros arbeiten und so weiter und so fort. Das sind in der Regel große US-Tech-Unternehmen, muss man sagen. Die politische Situation ist angespannt. Wir wissen nicht, wie die Dinge sich entwickeln. Und wir wollen auf diese Social-Media-Plattform gehen, weil wir strategisch in der sogenannten Plus-1-Strategie denken. Das heißt, wir sind auch noch auf den konventionellen großen US-Tech-Plattformen, also Insta, Facebook, LinkedIn, aber eben Plus-1 plus Mastodon in Zukunft, damit man gewappnet ist bei allem, was da womöglich noch kommen mag in Zukunft. Denn so wie die Plattformen sich derzeit entwickeln, ist ungut. Es sind Entdemokratisierungstendenzen ganz klar zu erkennen. Wir haben es schon ganz krass gesehen im Fall von Twitter. Da sind wir schon vor einigen Jahren bewusst weggegangen, nachdem Elon Musk das übernommen hat. Und wer weiß, was auf den anderen Plattformen passiert. Und Kommunikation muss aber weiterlaufen. Und deswegen rechtzeitige Bewegung hin zu einer Alternative. Darum geht's.
Bei Ihnen spüre ich schon ganz viel Optimismus. Wie war das denn heute beim Festival? Sie haben da ja mit ganz, ganz vielen anderen Speakern und ganz vielen anderen auch Künstlern, die sich zukünftig auf diesen europäischen Plattformen präsentieren wollen, gesprochen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Sehr, sehr positiv. Also in der Tat, Sie sagen es genau richtig, viele kreative Künstler, Musiker, Autoren, Schriftsteller, Cartoonisten, Fotografen sind schon da, aber Wissenschaft und Forschung ist auch da. Volkshochschulen sind auch schon da, habe ich vorhin gelernt, auch einige Museen. Sehr, sehr positiv und natürlich durchaus eine politische Stimmung, ne? Also genau in dieser Bewegung, die ich eben beschrieben habe, bewusst einen Gegenakzent zu setzen und nicht nur über digitale Souveränität zu sprechen, sondern auch was zu tun. Denn wir haben eine Wahl. Das ist so wichtig. Man muss nicht nur die großen Tech-Plattformen benutzen. Es gibt Alternativen. Und das muss man sich bewusst machen.
Dankeschön, Martina Behrens von der Joachim-Herz-Stiftung in Hamburg, die heute auf dem Tomorrow-Festival in Hamburg zeigt, wie Kommunikation im Netz auch ohne US-Tech-Giganten gelingt. Kriegen wir hin, das sagen sich auch die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Omoor in Hamburg und werten seit jetzt schon 40 Jahren Wohnungsanzeigen aus, um zu gucken, wie sich die Mieten in Hamburg entwickelt haben. Ja, heute haben sie die aktuellen Ergebnisse vorgestellt und Annalena Ehle hat aufmerksam zugehört. Wie haben sich die Mieten denn demnach entwickelt, Anna?
Ja, die sind in Hamburg gestiegen, aber nicht mehr ganz so stark. Also die Schülerinnen und Schüler haben etwa 5000 Mietwohnungsinserate aus den Monaten Januar bis März ausgewertet. Und demnach lag die durchschnittliche Kaltmiete in Hamburg bei 15,88 Euro pro Quadratmeter und damit 1,8% über dem Vorjahreswert. Und die Schüler haben sich auch angeschaut, wie es so im Hamburger Umland aussieht, also zum Beispiel in den Kreisen Pinneberg, Segeberg, Winsen oder Stade. Und dort, also im Umland, da sind die Mieten deutlich stärker angestiegen. Da wurden durchschnittlich 12,65 Euro pro Quadratmeter ermittelt. Das ist ein Plus von 4,8%. Die Untersuchung ergebe allerdings ein verzerrtes Bild, meinen einige Wohnungsexpertinnen und Experten. Verena Herford vom Bundesverband Freie Immobilien- und Wohnungsunternehmen Landesverband Nord hat dieses verzerrte Bild so begründet.
In diese Studie fließen nur Mieten ein, die aus den Portalen genommen worden sind. Und es gibt ja ganz, ganz viele Wohnungen in Hamburg, die nicht über die Portale veröffentlicht werden. Das sind zum Beispiel die öffentlich geförderten Wohnungen zum Teil, von der Saga, die Genossenschaften, aber auch die privaten Vermieter, die freie Wohnungswirtschaft, gibt nicht alle ihre Wohnungsangebote in die Portale, sondern veröffentlicht zum Beispiel auf eigenen Homepages.
Der Chef vom Mieterverein zu Hamburg, Rolf Bosse, sagt allerdings, dass die eine Wohnung suchen, als erstes eben diese Portale finden. Und deswegen findet er es auch total wichtig, dass das Gymnasium Omoor diese Untersuchung macht und ja, um einfach so einen allgemeinen Trend zu bekommen.
Mhm. Du sagst nur wenig. Nicht gestiegen. Woran liegt das?
Ja, also im vergangenen Jahr gab es ja laut der Studie des Gymnasiums einen Anstieg von über 7%, jetzt eben knapp 2% Anstieg, ist schon nur moderat gestiegen und Rolf Bosse vom Mieterverein zu Hamburg hat das so begründet.
Also der Anstieg dürfte deswegen moderat gewesen sein, weil die Menschen sich einfach nicht mehr für ihre Wohnung leisten können, weil die anderen Kostenbelastungen auch gestiegen sind. Wir müssen Essen kaufen, wir müssen die Wohnung beheizen. Das sind alles Faktoren, die damit reinspielen und Vermieter können einfach nicht mehr nehmen.
Ja, und er sagt auch ganz klar, dass der verlangsamte Anstieg nicht darüber hinwegtäuschen dürfe, dass das Mietniveau insgesamt zu hoch sei. Also von Entwarnung könne da keine Rede sein.
Ich finde das ja total interessant, dass das auch in die andere Richtung geht. Normalerweise schlägt man immer drauf, weil man sagt, ja, die Leute werden schon bezahlen, aber dass es auch umgekehrt geht und die Vermieter von sich aus sagen, sie haben einfach nicht das Geld. Schon eine sehr, sehr interessante Entwicklung, finde ich. Wo ist es denn gerade am teuersten zu wohnen?
Ja, also Spitzenreiter bei den Mieten war laut der Studie dieses Jahr die Altstadt mit 30,88 Euro pro Quadratmeter. Das ist ein Mittelwert aus 12 Inseraten gewesen. Und die Schülerinnen und Schüler haben die Ergebnisse ja heute auch selber präsentiert. Und die 17-jährige Schülerin Jana hat mal so die höchsten und niedrigsten Mieten so zusammengefasst.
Also es fällt auf jeden Fall auf, dass die Mieten im Zentrum von Hamburg besonders hoch sind. Besonders die Altstadt ist beliebt, aber auch Stadtteile wie Eppendorf sind seit mehreren Jahren total auch der Hingucker quasi, dass viele Leute dahin wollen. Weniger teuer sind die Mieten natürlich noch im Süden. Es ist einfach meiner Meinung nach auch ein unentdecktes Gebiet, was aber auf jeden Fall ausbaufähig ist.
Ja, also die haben das da heute wirklich sehr, sehr professionell präsentiert mit einer PowerPoint-Präsentation. Und genau, besonders niedrig sind die Mieten demnach zum Beispiel in Marmsdorf oder auch Finkenwerder.
Ich finde das echt immer so toll, dass sie das selbst machen. Das ist wirklich mal angewandtes Lernen, oder?
Ja, definitiv. Also die bekommen natürlich Unterstützung von ihren Lehrern. Aber ich habe heute auch mit einem der Lehrer gesprochen, der selbst auch ganz, ganz begeistert ist von dem Projekt. Der betreut das seit über 10 Jahren und sagt, ihm macht das einfach wahnsinnig viel Spaß. Er findet es auch cool, mal zu sehen, dass die Schüler sozusagen mal aus ihrer Bubble rauskommen und einfach sehen, wie sind eigentlich die Mieten auch in anderen Stadtteilen. Ne? Das Gymnasium Omoor ist in Niendorf, da wohnen viele wohl auch im Eigenheim, hat er gesagt. Und jetzt einfach mal zu sehen, wie entwickelt sich das Ganze eigentlich mit den Mieten, weil das trifft ja auf die Schülerinnen und Schüler dann auch irgendwann zu. Ne? Nach dem Abi, einige wollen mit Sicherheit studieren und das hat man heute eigentlich auch gemerkt, dass da wirklich viele Fragen sind. So finde ich eigentlich eine Wohnung? Kann ich mir das leisten? Wie wird sich das weiterentwickeln? Also ja, das war sehr, sehr spannend zu sehen.
Ja, also in der Altstadt wird das schon mal sehr, sehr schwierig, wenn du sagst, 30 Euro pro Quadratmeter, das sind dann ja irgendwie 1300 Euro für so eine 40 Quadratmeter Wohnung. Also das ist ja der totale Wahnsinn.
Ja, das werden sie sich vermutlich nicht leisten können, direkt nach dem Abi.
Oh ja, aber danke, Annalena.
Ja, sehr gerne.
Was lange währt, wird endlich gut. Diese alte Weisheit können wir heute mal auf den alten Elbtunnel anwenden. Denn da war ja jahrelang eine Baustelle und wurde saniert. 15 Jahre insgesamt. Erst die Oströhre, dann nochmal 6 Jahre die Weströhre. Die Fliesen zum Beispiel, ne, kennt ihr ja bestimmt, die wurden in enger Abstimmung mit dem Amt für Denkmalschutz eingebaut. Und auf diese Weise konnte das Original aus dem Baujahr 1911 denkmalschutzgerecht wiederhergestellt werden. Und heute seit 14 Uhr, können wir uns das Ergebnis angucken und auch wieder durchlaufen und radeln. Unsere Stadtreporterin Anna Rüther war natürlich gleich als eine der ersten da und sie hat zugehört, als Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt, Kultursenator Carsten Broster und HPA-Chef Jens Meyer runtergezählt haben bis zum Eröffnungsstart mit Musiküberraschungsakt.
3, 2, 1.
Jawohl, extra angereist, eine Beatles-Coverband, schön mit Beatles-Perücken, schwarzen Anzügen und ganz, ganz schmalen Krawatten, haben ordentlich für Stimmung gesorgt, aber noch mehr Stimmung macht tatsächlich die Röhre selbst. Sie ist wirklich richtig schön geworden. 130 Millionen Euro stecken in den beiden Röhren zusammen. Kacheln so blitzeblank und nagelneu, da wird mein Badezimmer ein bisschen blass vor Neid. Und natürlich wirklich schön, diese eigens angefertigten Kacheln mit diesen Tier- und Meeresmotiven, also was die Muscheln, Fische, Schnecken, alles mögliche. Ich glaube, es sind 14 verschiedene und echt schöne Motive. Lohnt einen genauen Blick und heute begeistern sie alle.
Das ist schon ein Highlight hier in Hamburg. Wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, ich komme von der Südseite, dann fahre ich hier tatsächlich morgens durch.
Und ist es eine gute Idee, weil ja jetzt künftig getrennt wird zwischen Fahrrad und Fußgänger, also dass man da so ein bisschen guckt?
Ich glaube, zum Nachmittag hin auf jeden Fall, wenn dann hier wirklich Hochbetrieb ist mit den ganzen Touristen und man möchte dann schnell wieder zurück auf die andere Seite, macht das schon Sinn.
Wir sind das erste Mal jetzt hier und haben das Glück, zufällig dabei zu sein, als die zweite Röhre jetzt wieder eröffnet wurde.
Wirklich schön, sehr, sehr schön. Gefällt uns.
Ich bin jetzt auch das erste Mal seit Ewigkeiten wieder hier. Ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen.
Ja, und weil es ja jetzt wieder 2 offene Röhren gibt, hat jetzt jede Röhre eine Funktion. Die Oströhre ist sozusagen die Fastlane. Das hat uns Martin Helfrich von der Wirtschaftsbehörde gesagt.
Die ist also richtig dafür da, dass man da auch mit dem Fahrrad zügig durchkommt von der einen auf die andere Elbseite. Das ist so ein bisschen die Pendlerröhre, wenn Sie so wollen. Und die andere Röhre, die Weströhre, die haben wir hauptsächlich vorgesehen für den Fußverkehr und eben auch für die touristische Nutzung. Da ist es dann auch in Ordnung, mal eben am Rand stehen zu bleiben, sich die wunderschönen Kacheln anzugucken oder eben auch ein Erinnerungsfoto von diesem Hamburger Wahrzeichen zu schießen.
Also, unser alter Elbtunnel hat jetzt eine Pendler- und eine Touristenröhre. Und wie das aussieht, dazu gibt es auch ein Video und das findet ihr in der NDR Hamburg App. Ja, haben wir gleich auch ein schönes Abendprogramm, ne? Durch den alten Elbtunnel auf die andere Elbseite radeln und sich die Stadt mal von der anderen Seite ansehen. Ist ja immer wichtig, mindestens 2 Seiten zu überprüfen. Was auch immer ihr tut, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Morgen erzählt euch Frauke Reinig an dieser Stelle, was in Hamburg passiert ist. Ich sag danke an Regina Dinter für den Sound. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.